Grüber, Genosse Gumbo.
Rumo Genosse Balekta, wir sind aus der Versenkung wieder aufgetaucht.
Ja, wir waren verloren, wir waren verschwunden und jetzt sind wir unangekündigt wieder da.
Wir sind leider in unserem privaten Audi R8 einmal durch Deutschland getourt und da hatten wir keine Zeit für solche niederen Aufgaben wie ein Podcast. Nein, Spaß.
Tatsächlich wurden wir Zeuge jener Begebenheiten, die auf Social Media derzeit die große Runde machen, obwohl halt einfach nichts passiert ist. Aber es ist tatsächlich,
Es ist
ja.
wirklich einer der albernsten Shitstorms. Zur Erklärung, auch wir waren in Konstanz an dem sagenumwobenen Mittwoch, an dem Heidi Reichenegg in einem Audi R8, A8, R8, ich habe keine Ahnung von Autos, angereist ist. Ich bin auch im Auto angereist. Ich habe zwar keinen Audi, aber ist das auch schon dekadent? Ich bin nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren.
Ich muss sagen, das Fahrzeug, in dem ich angereist bin, war auf jeden Fall noch mal teurer als dieses Auto. Ich glaube nämlich, dass ein Zug noch mal teurer ist. Ich will an dieser Stelle nur kurz korrigierend eingreifen. Konstanz finde ich lustig, weil das hatte ich so bislang noch nicht, aber ich verwechsle. Und bitte, wenn ihr aus diesen Gegenden kommt, seht es mir nach, weil es ist absolut nicht böse gemeint, aber ich verwechsle Koblenz immer wahlweise mit Coburg oder mit Cottbus.
Ich
Konstanz hatte
weiß
ich
immer,
noch nicht.
ich sage immer Konstanz, obwohl das ja auch viel weiter weg ist. Aber ich habe einen lieben Genossen, der aus Konstanz kommt. Vielleicht sehne ich mich einfach dorthin. Nein, wir waren in Koblenz bei einer Veranstaltung der Linken, wo auch Heidi Reichenegg war. Aber vor allem auch die Spitzenkandidatin aus Rheinland-Pfalz, Rebecca. Sehr
Rupert.
freundliche Person. Rupert, ja, ich kann mir keine Nachnamen merken. Aber wir sind ja eh alle per Du.
So.
So.
So. Wir durften Frau Rupert tatsächlich duzen.
Das stimmt, ausnahmsweise, weil wir so berühmt sind. Irgendwie sind wir heute ein bisschen goofy unterwegs. Ich auf jeden Fall bin gut drauf, auch schön. Und deshalb, weil wir bei dieser Veranstaltung waren und ich an unserem eigentlichen Aufnahmetag am Dienstag zuvor leider einen wichtigen Arzttermin hatte, haben wir es nicht geschafft, letzte Woche eine Podcastaufnahme zu veröffentlichen. Aber jetzt sind wir wieder in voller Frische für euch da und es tut uns so leid.
Wir hatten tatsächlich auch, nachdem wir da uns am selben Ort befunden hatten, uns gedacht, wir könnten gemeinsam einfach vor Ort direkt aufnehmen. Das hat dann leider einfach aufgrund von Dingenskirchen nicht funktioniert. Wir waren dann, nachdem wir auf dieser Veranstaltung gut zugegen waren und viel geschafft haben, einfach recht erschöpft. Wir haben noch eine weitere Berühmtheit getroffen, die uns durch Koblenz geführt hat. Und das war einfach ein viel schichtiger, es war viel los.
Ja, wir waren mit dem Prinz von Rheinland-Pfalz unterwegs. Ole Liebel, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Eine wunderbare, wunderschöne Begegnung. Ja, aber wir wollen ja nicht allzu viel über unseren privaten und beruflichen Schabernack sprechen. Wir wollen heute auch über Themen sprechen, munkelt man.
Und zwar über den privaten, nee, nicht den privaten, den beruflichen Schabernack aller anderen.
Genau.
Beziehungsweise von uns allen.
Aber bevor wir das machen und bevor wir es wieder vergessen, like doch dieses Video und kommentiert dieses Video und speichert dieses Video und teilt dieses Video oder tut all das auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und gebt uns
Diese.
Geld.
Ja, gibt uns Geld. Ich hätte gern Geld.
Ich
Also,
hätte auch gern Geld.
ja, voll. Wie soll der Audi R8, A8, whatever denn sonst bezahlt werden?
So ist es. Und Ja, genau, es soll nämlich heute auch um Geld gehen. Nicht nur um die beruflichen Schabernacks aller anderen Leute, sondern auch um Geld. Vor allem um Löhne.
So, wir hatten es in der vergangenen Episode schon kurz angeteasert, dass wir uns gerne mal mit der sogenannten Lohnpreisspirale beschäftigen wollen. Und dann kam uns jetzt in der letzten Woche noch mit reingegrätscht, dass im öffentlichen Dienst ein neuer Tarifvertrag ausgehandelt wurde. Du hast dich damit ein bisschen beschäftigt, habe ich mir erzählen lassen, Laura.
Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und zwar hat Verdi mit den Streikenden zusammen einen neuen Tarifvertrag erkämpft, der über 3 Jahre gehen soll. Das ist, darüber können wir gleich gerne noch mal sprechen, wie wir das so einschätzen, dass der über 3 Jahre gehen soll. Ab dem 1. April 2026 sollen dafür die Gehälter um 2,8% erhöht werden, ab März 27 dann nochmal um 2% und ab Januar 28 nochmal um 1%. Das heißt, es geht um insgesamt 5,8% über 27 Monate. Ja, und das betrifft rund 925.000 Menschen. Das sind viele Menschen.
Ja, das ist richtig. Das betrifft viele Menschen. Das betrifft auch viel Geld. Und es betrifft vor allem die realen Lebensbedingungen vieler Menschen, die dafür gestreikt haben. Also es gab ja die Warnstreiks in, ich glaube, bundesweit waren meines Wissens alle größeren Städte davon betroffen, dass es spürbar war, dass zumindest der öffentliche Nahverkehr Einschränkungen erlebt hat. Und ich persönlich muss an der Stelle gestehen, ich habe davon quasi nichts mitbekommen, weil ich zwar den öffentlichen Nahverkehr nutze an den Tagen, an denen das der Fall war, aber ausschließlich den Fernverkehr genutzt habe und da wurde eben nicht gestreikt. Aber an sich war das spürbar und es gab auch wieder die übliche Aufregerei darüber, wie schlimm so etwas ist, dass Menschen hier dafür einstehen, dass ihre Lebensbedingungen sich verbessern. Mir fällt dabei dieses Grrr-Meme sehr ein. Streik! Aber ja, da gab es viele Menschen wieder mal, die sich darüber aufgeregt haben und dabei dann eben auch auf die sogenannte Lohnpreisspirale, über die wir gleich noch sprechen werden, verwiesen haben, dass aus diesem Grund Streiks ja wirklich das verantwortungsloseste sein, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wir müssen, das ist mein Standpunkt an dieser Stelle, alle miteinander wesentlich mehr streiken.
Das ist vollkommen korrekt. Ich habe auch viel so völligst hirnverbrannte Takes gehört, wie, ja, und was ist mit den anderen Beschäftigten, die jetzt zu spät zur Arbeit kommen und was, wenn die dann gekündigt werden oder so, dann sollen die auch streiken. So nämlich, denn wenn alle gleichzeitig streiken, dann würden wir noch viel mehr erreichen, aber das ist eine Traumtänzerei, der ich mich gerade nicht verlieren möchte. Nee, es wurde der öffentliche Nahverkehr gestreikt. Bei uns an der Uni gab es auch viele große Streiks, vor allem von den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen etc., die bis dahin noch gar keinen Tarifvertrag hatten, also zu großen Teilen, wo ich mir auch denke, toll, wie unsere Forschung und unsere Wissenschaft so behandelt wird. Und es ist natürlich Quatsch, dass die Streikenden in irgendeiner Art und Weise sich falsch verhalten oder Schuld an den Gegebenheiten hätten, denn wären sie schon gut genug bezahlt worden, dann hätten sie gar nicht streiken müssen. Also am Ende des Tages sind natürlich nie diejenigen schuld, die irgendwie auf der Straße für ihre Rechte einstehen. Und was man auch immer noch dazu sagen muss, ist, dass jeder Streik ja natürlich auch eine prima Vorlage für alle anderen ist, um auch zu streiken. Denn wenn man sieht, dass hier drüben Menschen bessere Bedingungen erkämpfen können, haha, dann kann ich das ja auch. Von daher lieber als Vorbild nehmen diese Menschen.
Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass wenn in einem Gewerk, wenn in einer Branche bessere Arbeitsbedingungen erstritten werden, dann ist das insofern auch immer ein Gewinn für alle anderen Arbeitenden, weil die dadurch die Möglichkeit bekommen, auf ihre ArbeitgeberInnen zuzugehen und darauf zu verweisen, zu sagen, schau mal, in Branche XY wird jetzt erheblich besser verdient, werden erheblich bessere Arbeitsbedingungen geboten. Ich muss mir mal Gedanken darüber machen, mich eventuell beruflich weiterzuentwickeln und in diese Branche zu gehen. Oder du machst mir ein besseres Angebot. Und generell ist einfach der Punkt der, dass wenn Arbeitsbedingungen sich an einem Punkt verbessern, dann ist das nie etwas, was im luftleeren Raum geschieht, sondern dann schlägt das immer auch auf andere Branchen durch. Und deshalb ist es generell zu begrüßen, wenn Arbeitende es schaffen, bessere Arbeitsbedingungen für sich selbst zu erstreiten. Der spannende Punkt, den ich dabei auch noch gelesen habe, was bei mir irgendjemand kommentiert hatte, war, dass das Ganze sich ja nur um einen Warnstreik handelt. Und dass das eine reine Schikane ist, sowohl der anderen arbeitenden Menschen, weil da geht es ja nur darum, zu zeigen, wer hat hier den längsten. Dazu muss man, falls dieses Missverständnis auch unter euch verbreitet sein sollte, dazu muss einfach gesagt werden, dass Warnstreiks an dieser Stelle eine andere Funktion erfüllen. Die zeigen den Arbeitgebenden, wenn diese nicht dazu bereit sind, ein anständiges Verhandlungsangebot vorzulegen, dass eine Streitbereitschaft da ist, dass also Menschen dazu bereit sind, ihre Arbeit niederzulegen und zu streiken. Und gleichzeitig muss man da auch dazu sagen, ist das auch immer eine Art Probe aufs Exempel, sowohl für die Gewerkschaften bzw. die Arbeitenden selbst, als auch für die Arbeitgeberseite, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, weil wenn ein Warnstreik stattfindet und die Arbeitgeberseite merken sollte, wir können das locker kompensieren, dann ist auch das etwas, was sie dazu animieren könnte, eben weiterhin kein gutes Angebot vorzulegen. Es geht hier also tatsächlich einfach darum, in diesem Tarifkampf, im Arbeitskampf aufzuzeigen oder auszuchecken, was tatsächlich die Verhältnisse sind, die gegeben sind. Und das ist ein normaler Prozess und es ist ein wichtiger Prozess, weil ja daran das ein zentraler Bestandteil der Tariffindungsprozesse ist und wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie wichtig Tarife und Tariflöhne in der momentanen Situation sind. In einer perfekten Welt braucht es die nicht, aber das sind wir noch nicht.
Nee, ich bin sehr dankbar für meinen Tarifvertrag an dieser Stelle, denn der lässt mich definitiv ein angenehmeres Leben führen, als ich es in manch anderer Branche oder auch bei manch anderem Arbeitgeber bei derselben Ausübung haben würde. Und dementsprechend ist es ja eigentlich, also für mich sind solche Streiks und natürlich ist es für mich auch nervig, wenn die Bahn nicht fährt. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Es soll ja auch nervig sein. Also das ist ja auch ein bisschen das Ding, dass es auch ein bisschen nervig sein soll. Ich habe auch komischerweise ein Talent dafür, immer stark auf die Bahn angewiesen zu sein, wenn sie gerade streikt. Und dementsprechend muss ich dann sehr viel zu Fuß laufen an den Tagen. Aber für mich ist es auch immer extrem motivierend und ich finde es schade, dass viele andere Menschen das vielleicht noch nicht so sehen. Denn es ist ja eine sehr bemächtigende Sache zu sehen, hey, okay, Menschen, die ja am Ende des Tages genauso sind wie du und ich, also normal verdienende Durchschnittsleute, können etwas Besseres erkämpfen, können sich einsetzen für ihre eigenen Interessen und wir sind nicht völligste Marionetten von unseren Chefs. Unsere Chefs können nicht machen, was sie wollen. Wir haben ein Mittel, um etwas dagegen zu tun und am Ende des Tages ja eigentlich etwas sehr Motivierendes, dass das den Leuten, die die Chefs sind, nicht gefällt. Who would have fucking thought? Das ist ja jetzt irgendwie auch nichts Außergewöhnliches. Aber ja, ja.
Man muss sagen, an der Stelle, auf einem Fünftel der Welt haben die Arbeiter gezeigt, dass sie ohne Kapitalisten leben können, aber die Kapitalisten haben noch nie gezeigt, dass sie ohne Arbeiter können.
So. Ja, es ist so. Und dieses, was du eben angesprochen hast mit dem, es sei ja ein Schwanzvergleich, auch da muss man sich ja bewusst machen, so, ja, am Ende des Tages sitzen wir am längeren Hebel und am Ende des Tages ist unser Schwaneck länger. Also wenn wir uns zusammentun und zusammenstehen, dann ist unser Schmons länger, denn ich kann das Zitat leider nicht. Aber wenn alle Räder stillstehen und niemand mehr in den Fabriken arbeitet, dann was will er machen, der Chef?
Alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will.
So, Gott sei Dank mache ich einen Podcast mit einem ehemaligen Gewerkschaftler. Und nicht mit einem ehemaligen CEO, das wäre jetzt auch unangenehm.
So.
Ja, also diese Macht, die haben wir und dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Denn nichts schadet den Verhältnissen so sehr, wie wenn man ihnen ihre Moneten wegnimmt. Und am Ende des Tages tut man das ja, wenn man nicht arbeitet. Denn aus nichts kann selbst der beste Kapitalist keinen Gewinn erzeugen.
Ich würde an der Stelle nur eines noch hinzufügen, nicht nur die Moneten, sondern generell, wenn wir ungehorsam zeigen und uns nicht dem Willen der Herrschenden beugen. Ich sage das aus einem bestimmten Grund, weil wir müssen an dieser Stelle auch noch einmal kurz auf den Schulstreik am 5. März aufmerksam machen und dazu aufrufen, dort zahlreich die Schule zu bestreiken, beziehungsweise auch, sofern euch das irgendwie möglich ist, bitte nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen. Wenn es nötig ist, dann nehmt euch dafür Urlaub bitte, aber bitte seht zu, dass ihr hier in allem, was ihr irgendwie könnt, unsere jungen Menschen, die sich dort mutig, muss man wirklich so sagen, auf die Straße trauen, nach allen Repressionen, die immer mehr aufgefahren werden, gegen sie zu unterstützen und sich solidarisch mit ihnen zu zeigen, weil es geht hier um eines der wichtigsten Anliegen für uns alle und es ist auch ein wenig, ja, ich will nicht sagen peinlich, aber zumindest befremdlich, dass ausgerechnet junge Menschen hier wieder einmal die vorderste Front gegen die Militarisierung darstellen müssen.
Da kann ich nur beipflichten. Ich finde es auch immer ganz witzig, wenn ich mich stark mache für diese Streiks und gegen die Wehrpflicht, kommen immer irgendwelche Ottos und sagen, aber du wirst doch sowieso nicht eingezogen, du bist doch eine Frau. Ja, man kann tatsächlich auch solidarisch sein, wenn man selber nicht betroffen ist. Ich weiß, das ist für viele Leute ein Schocker. Aber wovon ich betroffen bin, ist, ja, dass ich eine Frau bin. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle nochmal, ich bin betroffen, weil ich eine Frau bin, darauf hinweisen, dass am 9. März, meine ich, der Frauenstreik vonstatten gehen soll. Also wenn ihr eine Frau seid und arbeitet und es euch möglich ist, geht doch auch gerne an diesem Tag nicht zur Arbeit, um mal ein bisschen zu zeigen, hey, ohne uns läuft überhaupt nichts. Und auch wenn sie uns jetzt wieder zu Gebärmaschinen und Hausfrauen machen wollen am liebsten, werden sie das nicht schaffen. Und selbst wenn sie es schaffen, wird das hier alles zusammenbrechen, da bin ich mir sicher.
Und für diesen Tag, das ist ein Montag, weil es eben einen Tag nach dem Internationalen Feministischen Kampftag am 8. März ist, der dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Wenn ihr männlich seid und an diesem Tag nicht streikt, beschwert euch doch, genau wie ich es tun werde, permanent bei euren Vorgesetzten, wie viel Arbeit hier jetzt heute liegen bleibt. Das hat eine Wirkung, verlasst euch drauf.
Also zusammen.
Und gleichzeitig steht bitte solidarisch zu euren Kolleginnen, die nicht am Arbeitsplatz sind. Also schiebt es ihnen nicht in die Schuhe, sondern zeigt klar, dass ihr dabei steht.
Die bösen Weiber. Ja, grr. Also wie man sieht, mehr grr. Man kann nicht nur Lohnkämpfe führen, man kann auch politische Streiks durchführen und auch erfolgreich durchführen. Streiken ist heutzutage und aller Tage das Mittel der Wahl. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja eines Tages doch nochmal einen Generalstreik auf die Beine zu stellen.
Die Zeichen stehen an sich gar nicht schlecht. Überall in allen anderen Teilen der Welt funktioniert das sehr gut, auch in Europa. Ich blicke auf Griechenland, Italien und Spanien. Worum oder wofür wird bei uns gestreikt? Wir haben es ja schon kurz angerissen. Es ist bei uns in aller Regel sind es Arbeitskämpfe, außer bei diesen politischen Streiks, die in naher Zukunft auf uns zukommen, die es dringend zu unterstützen gilt. Bei Arbeitskämpfen wird in aller Regel gerne unter anderem das Argument aufgemacht, dass die sehr schädlich sind für uns alle. Nicht nur, weil alle Räder stillstehen, wenn ein starker Arm das will, sondern auch, weil dadurch insgesamt, wenn die Löhne steigen, ja auch die Preise automatisch steigen im selben Umfang und damit für uns alle alles teurer wird und dann die Löhne natürlich noch weiter steigen müssen, um das aufzufangen, wodurch eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt wird, die uns unweigerlich in die Inflation und ins Verderben führt. Wird gerne mal gesagt.
Ist gelogen.
Sollte es einen solchen Mechanismus geben, den es nebenbei bemerkt nicht gibt, dann würde es sich dabei um eine Preis-Lohn-Spirale handeln. Denn durch immer weiter steigende, beziehungsweise durch Preise, die immer weiter angehoben werden, weil Preise steigen niemals, sie werden angehoben, werden höhere Löhne notwendig. Und das Ganze geht nicht von uns gierigen Arbeitenden aus, die den ganzen Tag nur an ihren Arbeitsplätzen santeln und nichts geschaffen kriegen und dann aber auch noch Geld wollen, sondern das geht tatsächlich, und jetzt wird es abenteuerlich, von den KapitalistInnen dieser Welt aus, die gerne noch mehr Geld hätten.
Das sind Neuigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Nein,
schockschwere Not.
Es ist wirklich, ich zitter am ganzen Körper. Nee, das ist natürlich wahr. Es ist genau andersrum. Also die Empirie zeigt es eindeutig. Es steigen nicht die Löhne und die Preise müssen in ganz vielen Anführungszeichen nachziehen. Es steigen die Preise und die Löhne müssen an dieser Stelle wirklich müssen nachziehen. Ausgelöst wird sowas ja eher durch andere inflationäre Wirkungen, sowas wie das Öl wird teurer, Rohstoffe werden teurer. Es geht ja oft eher darum, dass das Herstellen von Produkten, sage ich jetzt mal, um mich nur auf Produkte zu beziehen, dass das teurer wird und die Firmenchefs diese Verteuerung nicht selber kompensieren wollen, sondern eben umlegen auf die Verbraucher.
Beziehungsweise, was tatsächlich ein Faktor ist, der sehr, sehr gerne, aus welchen Gründen auch immer, außer Acht gelassen wird, der aber eine noch wesentlich zentralere Rolle spielt als Krisen, die zu Preiserhöhungen führen, ist die Tatsache, dass Unternehmen im Kapitalismus beziehungsweise KapitalistInnen generell dazu tendieren, Krisen, die bestehen, die tatsächlich auch bestehen, zu nutzen, um sich darauf zu beziehen und die Preise zu erhöhen, um ihre eigenen Gewinnmargen zu steigern. Also wir sehen das ja ganz wundervoll an solchen Dingen wie Corona, als viele Rohstoffe knapp waren und deshalb Preise erhöht wurden. Diese Rohstoffe sind lange nicht mehr in dieser Form knapp, aber die Preise werden beibehalten, weil dadurch ein Gewinn jetzt entsteht für die entsprechenden KapitalistInnen, den diese sich gerne in ihre eigene Tasche umleiten. Ähnlich verhält es sich bei sämtlichen Kriegen, die auf dieser Welt stattfinden. Und es ist einfach permanent so, wir sehen mit Blick auf die Krisen der vergangenen paar Jahre, die sich natürlich auch immer, die in immer kürzeren Abständen kommen, auch das hat Gründe, sehen wir, dass davon in erster Linie die Reichsten unerklärlicherweise immer mehr profitieren. Und das ist ein Faktor, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Wenn Preise steigen und wenn unser Leben teurer wird, dann bedeutet das, dass gleichzeitig die Reichsten unserer Welt noch reicher werden.
Ja, so wie es leider bei den allermeisten Dingen ist, die sich so auf der Welt verhalten, profitieren tun in der Regel nicht wir. Was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist, wenn man in dieser Marktlogik bleibt, ist es ja auch Fakt, dass wenn die Löhne steigen, ich also statt 1.000, 1.500 Euro habe, ich ja auch wieder mehr Geld ausgeben kann. Was ja am Ende des Tages auch wieder profitabel für manche sein könnte. Also es ist ja auch am Ende des Tages ein bisschen blöde zu sagen, nee, du bleibst gleich arm. Klar, das ist jetzt für meinen persönlichen Chef billiger, aber im Großen und Ganzen ist es sinnlos, denn dann werde ich irgendwann, weiß ich nicht, Wohngeld beantragen müssen und dann liegt es halt bei wem anders, mir meine Miete zu bezahlen. Also das ist ja ganz prinzipiell und insbesondere für die Leute, die sich über diese Streiks aufregen, muss man ja auch das mit bedenken. Bezahlt werden muss es am Ende, egal woher das Geld kommt.
Vor allen Dingen, was bei diesen, in dieser Argumentation, wenn die Löhne steigen, dann steigen auch die Preise. Das ist so dermaßen an den Haaren herbeigezogen und du brauchst, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, überhaupt kein volkswirtschaftliches Verständnis. Alles, was du dafür brauchst, ist grundlegendes betriebswirtschaftliches Verständnis. Weil, wenn die Löhne steigen, in der Produktion, um jetzt mal bei Produkten zu bleiben, bei Dienstleistungen verhält es sich noch mal ein bisschen anders, aber in der Produktion machen in einer seriösen Preiskalkulation die reinen Lohnkosten 15-30% aus. Das bedeutet, selbst wenn sich Löhne verdoppeln, dann schlägt sich das nicht vollends auf den Endpreis durch. Ich kann es gerne auch nochmal raussuchen, ich habe das mal komplett durchgerechnet, wie das natürlich lässt sich das nicht vollständig erfassen, weil das ja viele Faktoren mit reinspielen, aber grundsätzlich, wenn wir davon ausgehen, dass sich sämtliche Löhne in der Produktion verdoppeln würden, dann würde das am Ende, wenn wir die Preissteigerungen, die daraus resultieren, gegenrechnen, trotzdem in einer realen Kaufkraftsteigerung von um die 60% niederschlagen. Also das ist ein ziemlich hanebüchernes Argument, beziehungsweise wenn Arbeitgeber damit ankommen, dass sie sagen, Lohnerhöhungen schlagen sich automatisch auf den Preis aus, dann ist davon auszugehen, dass die von Betriebswirtschaft nicht so besonders viel Ahnung haben und dass es deshalb eine relativ schlechte Entscheidung ist, dass die ein Unternehmen führen. Möglicherweise sollte man die dann auch von dieser Last befreien und ihnen das einfach wegnehmen. Also.
Ja, ich meine, da kommen wir ja auch zu einer ganz, ganz grundsätzlichen Sache. Ne? Diese ganzen Fragen, die würden sich natürlich in Luft auflösen, wenn wir sehr viel weniger Relevanz haben, wenn wir nicht davon sprechen würden, dass 2, 3 Leute ganz oben in der Firma entscheiden, du bekommst jetzt mehr Geld und du nicht und ich bekomme das allermeiste Geld, sondern wenn wir uns in einer Situation befinden würden, in dem die ArbeiterInnen einer Firma entscheiden würden, wie sich denn diese ganzen finanziellen Gegebenheiten ausspielen. Und ich würde sagen, kein Arbeitnehmer würde sich dagegen entscheiden, seinen eigenen Lohn dem Nötigen zumindest anzupassen. Denn wir sprechen ja auch nicht davon, dass jetzt ein Vorarbeiter in einer großen Produktionsfirma plötzlich sagt, ich möchte jetzt aber 10.000 Euro im Monat verdienen. Wir sprechen davon, dass Menschen sich ihr Leben weiter leisten können, ihre Miete sich leisten können, sich Essen und Trinken leisten können, sich vielleicht ein Deutschland-Ticket leisten können, um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Also es geht hier ja nicht um Luxus. Das wird ja auch gerne so gedreht, als würde man jetzt sagen, so boah, die sind alle so gierig. Nee, ich würde einfach gerne leben können, so von dem Job, den ich 40 Stunden die Woche mache. Und das sollte jetzt nichts Außergewöhnliches sein.
Ja, oder auch einfach, ich möchte leben können, ohne dafür 40 Stunden die Woche hergeben zu müssen. Ich meine, das ist ein Zeitraum, der doch größer ist als ja, die. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das wurde hart erkämpft und sollen wir mal froh sein, dass wir nicht mehr 80 Stunden die Woche arbeiten müssen. Ehrlicherweise hat sich die Produktivität in den vergangenen Jahrzehnten, seit in den, ich meine, 60er Jahren, die 40-Stunden-Woche, vollkommen egal, wann es konkret war, seit die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde, hat sich die Produktivität so massiv erhöht, dass wir eigentlich schon lange bei einer 18-Stunden-Woche sein sollten, in der wir denselben Standard aufrechterhalten und dennoch ja, gut wirtschaften können. Das Problem dabei ist, wenn wir unsere Arbeitszeit reduzieren würden, bei gleichbleibender Produktivität, dann würde das dazu führen, dass wir gleichbleibende Produktivität haben. Und das steht in krassem Widerspruch zum permanent geforderten Wachstum, das zwingend nötig ist, weil Wachstum nötig ist.
Danke für diese wunderbare Argumentation, die sehr nachvollziehbar und auch sehr logisch ist. Es ist am Ende des Tages, wäre es völlig unnötig, dass wir uns so solchen Knochenjobs hingeben, hätten wir nicht die wunderbare Begebenheit, dass ein paar Leute sehr viel Geld haben wollen und einfach sehr viel Geld haben wollen. Also ich weiß nicht, ob du den 4-in-1 die 4-in-1-Perspektive von Frieda Hook kennst. Da geht es darum, dass man, 4 Tage die Woche 4 Stunden arbeiten soll und dann die anderen 3x4 Stunden des Tages eben mit Community und Weiterbildung und sowas. Aber auch da hat sie ganz deutlich aufgemacht, dass wir anders leben könnten und im Zuge dessen auch besser leben könnten, würden wir eben 4 Stunden in Betrieben eben verbringen, die Produkte herstellen, die notwendig sind. Also natürlich brauchen wir irgendwie einen Toaster, wenn wir gerne Toast essen, so, das muss weiter hergestellt werden, keine Frage. aber dass man eben auch 4 Stunden dann in die Gemeinschaft geben könnte, beispielsweise durch Gemeinschaftsküchen. Und schon würde dieses individualisierte, ich muss einkaufen und brauche 1000 verschiedene Produkte, um diesen einen Käse zu haben, der genauso schmeckt wie der andere Käse, aber ich möchte diesen einen Käse haben. Und viele dieser Fragen würden natürlich dann auch hinfällig werden, aber ich muss ehrlich sagen, solche Ideen fühlen sich, auch wenn sie keine sind, wie Traumtänzerei an, wenn man sich anschaut, dass Friedrich Merz jetzt davon spricht, dass Lifestyle-Teilzeit abgeschafft werden soll und insgesamt diese ganzen Arbeitskämpfe wieder rückgängig gemacht werden sollen.
Ja, und dem ist meines Erachtens einfach wirklich nur damit zu begegnen, dass ja wieder Arbeitskämpfe geführt werden. Wir haben da eine relativ positive Entwicklung im Moment, dass die DGB-Gewerkschaften sich im Moment geschlossen dagegen positionieren. Das ist eine Tatsache, die erstmal für mich positiv zu bewerten ist. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir da auch sehen, dass diese großen Gewerkschaften da jetzt erstmal liefern müssen, weil solche Lippenbekenntnisse immer relativ einfach gemacht sind, während gleichzeitig tatsächlich von den neuen Vorsitzenden der DGB-Mitgliedsgewerkschaften und des DGB selbst 5 Mitglied in einer Partei sind und alle in der Regierungspartei SPD, die momentan eben Teil dieser Regierung Merz ist, die diese hart erkämpften Entwicklungen rückgängig machen will. Und da müssen wir, also da müssen wir auch den Druck auf diese Gewerkschaften ausüben, dass das eben nicht nur reine Lippenbekenntnisse sind, sondern sich auch in realen Arbeitskampf umsetzt. Ich weiß nicht, wenn ihr hier zuhört, schreibt gerne auch mal euren GewerkschaftssekretärInnen. Die freuen sich tatsächlich, also kann ich tatsächlich so sagen, die freuen sich über Rückhalt aus ihren Reihen, wenn sie die Signale bekommen, dass sie gefordert sind, auch gegen die politischen Umstände im Allgemeinen, nicht nur durch reine Lippenbekenntnisse Stellung zu beziehen, sondern auch in Aktion zu gehen, weil das einfach etwas ist, was ja, wo es sich viele, gerade der großen Gewerkschaften, muss man auch ehrlicherweise sagen, so ein bisschen bequem gemacht haben.
Was ja auch kein unbedingt neues Phänomen ist. Also wir sehen es nicht nur, es klingelt. Aber ich wohne hier nicht, deswegen gehe ich nicht an die Tür. Wir können es ja auch historisch beobachten, dass auch schon vor 100, 150 Jahren die Gewerkschaften sich aus der Angst, ihre Legitimation zu verlieren, zurückgezogen haben und eben die großen Arbeitskämpfe nicht mehr unterstützt haben. Einerseits, weil sie zu der Zeit auch gerade aus der Illegalität kamen und nicht wieder in diese hineinrutschen wollten. Und andererseits eben, weil wir das Phänomen haben, dass Gewerkschaftssekretäre eben auch solches sind. Sie sind von der Gewerkschaft angestellt und sie sind nicht in den Betrieben verankert, die sie ja eigentlich erkämpfen sollen. Und dementsprechend stehen sie auch nicht der Gefahr hin, ihre Lebensgrundlage zu verlieren oder eben abzurutschen in Prekarität, denn sie haben ja relativ sichere Jobs und auch dessen muss man sich bewusst sein und auch das muss man kritisieren, aber auch genau deshalb ist es so wichtig, sich in Gewerkschaften zu engagieren, wenn man eben in einem Betrieb arbeitet und nicht von einer Gewerkschaft angestellt ist, um zu zeigen, hey, ich weiß auch, worum es geht, ich bin vor Ort und da auch Druck auszuüben auf diejenigen, die das Ganze verwalten, denn es ist ja verständlich, dass man dann nicht so, wenn man nicht so involviert ist, man eben nicht so involviert ist wie Menschen, die tatsächlich jeden Tag irgendwie von ihrer Lohnarbeit abhängig sind und da immer weniger rausbekommen am Ende des Monats.
Ja, und ich meine, das ist ja, wie du sagst, es ist ja auch einfach politisch gewollt, dass Gewerkschaften eine tragende Säule des Establishments sind, um es so zu nennen. Das ist ja durchaus eine Stütze für das System. Und da muss uns einfach klar sein, Gewerkschaften an sich sind unfassbar wichtig, aber Gewerkschaften funktionieren nur und ausschließlich über das Ehrenamt. Die GewerkschaftssekretärInnen sind Menschen, die das Ehrenamt, deren Job es am Ende des Tages ist, das Ehrenamt zu unterstützen und ihm bei der Verwaltung zur Hand zu gehen. Daher ja auch der Begriff der SekretärInnen. Also wenn ihr unzufrieden seid mit der Arbeit, die eure Gewerkschaft leistet und mit der möglicherweise mit den Tarifverträgen, die eure Gewerkschaft aushandelt etc., bitte engagiert euch in der für euch zuständigen Gewerkschaft. Es gibt darüber hinaus ja auch noch weitere Gewerkschaften als die reinen DGB-Gewerkschaften. Es gibt die FAU, die deutschlandweit leider nicht flächendeckend, aber in vielen Regionen vertreten ist. Und auch hier ist es immer wieder möglich, oder nicht nur immer wieder, sondern permanent möglich, einzelne eigene Gliederungen zu erstellen. Und das ist also es gibt diverse Möglichkeiten, sich, was das anbelangt, zu engagieren. Und ich persönlich kann euch wirklich nur immer und immer wieder dazu ermuntern, euch gewerkschaftlich zu engagieren, aus der Perspektive einfach heraus, dass wir nur so in die Position kommen, uns zu organisieren und den politischen Kampf auch zum Arbeitskampf zu machen und ihn in die Betriebe hineinzutragen.
Und falls es in eurem Betrieb möglich ist, ist natürlich auch der Betriebsrat ein Ort, an dem man sich gut engagieren kann. Ich meine, es sind jetzt auch Betriebsratswahlen, die anstehen. Dementsprechend, wenn ihr das könnt, leider sind Betriebsräte ja auch oft mit Menschen besetzt, die dem Chef eher nahestehen. Aber das muss ja nicht sein. Es gibt auch wunderbare Betriebsräte, die sich sehr engagiert für die Belegschaft einsetzen. Und engagiert euch dort, denn die Veränderungen können halt da bewirkt werden, wo es weh tut. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja beide politisch vor allem auch involviert. Und natürlich ist das ein wichtiges Zahnrad in dieser ganzen Maschinerie, aber Arbeitskämpfe sind eben das Mittel der Wahl, gerade auch aus linker und sozialistischer Perspektive. Und Gesetze sind wichtig und schön, aber es reicht nicht. Also man muss auch vor Ort eben sich engagieren und laut werden und eben zeigen, dass man am längeren Hebel sitzt. Und da darf man sich auch nicht von diesem moralisierenden Gerede von einerseits neoliberalen und konservativen und andererseits waschechten Kapitalisten reinreden lassen, wenn die sagen, so es wäre. Und da kommen wir an einen Punkt, den wir, meine ich, in der letzten Folge schon besprochen hatten, wie von rechts Worte genommen und umgedeutet werden. Es ist nicht unsolidarisch zu streiken. Es ist sehr solidarisch zu streiken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja auch nicht jeder innerhalb eines Betriebes das aus verschiedensten Gründen kann oder tut. Auch für eure Kollegen oder KollegInnen in anderen Betrieben ist es wichtig, sich einzusetzen. Und es ist ja möglich. Es hat historisch funktioniert, es funktioniert heute und es ist das Richtige.
uns, das Einzige, was in, mit Blick auf stattfindende Streiks unsolidarisch ist, ist, Streiks nötig zu machen. Also diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass Menschen streiken müssen, also ArbeitgeberInnen, KapitalistInnen, die verhalten sich unsolidarisch und machen es nötig zu streiken. Gleichzeitig, um auf den Punkt von dir nochmal kurz einzugehen, um den nochmal aufzugreifen, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass ja, Gesetze eine nette Angelegenheit sind und auch eine wichtige Angelegenheit an vielen Stellen. Gleichzeitig die überwältigende Anzahl der Arbeitsschutzgesetze oder arbeitenden Schutzgesetze, die wir haben, durch Streiks erkämpft wurden. Die wurden nicht in Parlamenten erstritten. Die wurden auf der Straße gegen Kapitalinteressen und oftmals auch gegen Parlamente erstritten. Und nur weil Menschen in der Vergangenheit es auf sich genommen haben, diese Rechte für uns zu erstreiten, haben wir sie heute. Und ich halte es durchaus für unsere Verantwortung, diesen Kampf auch weiterzuführen und nicht nur in die reine Verwaltung zu gehen und unsere Rechte, die wir heute haben, zu verteidigen, sondern auch ja, uns weitere Rechte zu erstreiten und vor allen Dingen auch künftigen Generationen ein Leben, eine Arbeitswelt zu erstreiten, die ihnen ein besseres Leben ermöglicht, als wir es heute haben.
100% kann ich nur vollends zustimmen. Ich glaube, es ist ja auch gewollt, dass man jetzt denkt, wir haben gar keine andere Wahl mehr, als einfach nur das zu verteidigen, was wir schon haben. Es fühlt sich ja auch oft so an, weil das, was wir haben, ja am laufenden Band angegriffen wird. Aber auch hier eine bessere Welt ist möglich. Und ich bin mir sicher, dass vor 200 Jahren die Kinderarbeiter in irgendwelchen Großfabriken, die da 12-Stunden-Schichten geackert haben, auch nie gedacht hätten, dass jetzt Kinder zur Schule gehen dürfen und wir eben keine 12-Stunden-Schichten in der Regel mehr machen dürfen. Also es ist in einzelnen Branchen natürlich unter bestimmten Bedingungen noch erlaubt. Aber ich würde behaupten, es wurde immer das Gegenteil bewiesen, wenn wir eben um solche Verbesserungen, über solche Verbesserungen reden. Und auch jetzt kann es besser werden. Und es ist sehr gut möglich, dass wir in einigen Jahren vielleicht alle nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten müssen. Also man darf halt auch diese Hoffnung nicht aufgeben und man muss sich bewusst machen, dass einem nichts geschenkt wird, sondern dass man eben aktiv dafür einstehen muss, dass es besser wird. Und auch wenn sich manchmal alles sehr verloren anfühlt momentan und wir können ja froh sein, dass wir es so haben, wie wir es gerade haben. Nee, wir müssen nicht froh sein darüber, wir können auch mehr wollen.
So, vor allen Dingen ist damit ja auch eng verknüpft, dass das, was du gerade angesprochen hast, wie es vor um die 200 Jahre war, dass das ja auch heute noch für nicht wenige Menschen schlicht und ergreifend die Realität ist, wenn wir darauf schauen, wie der Lebensstandard einerseits von uns vor allen Dingen, aber Überraschung der Reichsten in allererster Linie durch die im Prinzip 1:1 identische Ausbeutung von Menschen, vor allen Dingen im globalen Süden, heute noch aufrechterhalten wird. Auch dort mag es für viele Menschen so erscheinen, als gäbe es daraus keinen Ausweg. Und für mich ist relativ klar, dass unsere Verantwortung unter anderem auch darin besteht, diese Ausbeutung von Menschen mit unseren Kämpfen zu unterstützen. Und natürlich werden wir nicht in die Lage kommen, in der es angemessen ist, die aus einer europäischen Perspektive heraus Menschen im globalen Süden befreien zu wollen. So, das wäre eine ziemlich kolonialistische Angelegenheit wieder, aber es ist unsere Verantwortung, die KapitalistInnen bei uns, die diese ja neokolonialen Strukturen ermöglichen und von ihnen und sie aufrechterhalten, in ihre Schranken zu weisen und sie dazu zu bringen, das zu beenden und notfalls mit allen Mitteln sie dazu zu bringen, das zu beenden, wodurch sich das Leben unserer Mitmenschen überall auf der Welt zwingend verbessern wird.
Definitiv. Es ist internationale Solidarität auch ein Thema, was wir sehr hoch und in den Vordergrund stellen müssen. Und auch da kommen wir ja wieder zurück zu dem Punkt, dass auch hier die Menschen nur so eine Masse an Geld anhäufen können, weil eben im globalen Süden einerseits die Menschen ausgebeutet werden, objektiv auch schlimmer als wir. Da lässt sich nichts anderes zu sagen. Aber auch hier natürlich mit unserer Arbeit Mehrwert generiert wird, der nicht bei uns wieder ankommt. Und ich glaube, sobald man sich das wirklich bewusst macht, dass wir nicht nicht für unseren eigenen Wohlstand arbeiten, sondern zu größtem Teil eben für den Wohlstand unseres Chefs, weil er so mutig war, eine Firma zu eröffnen oder sie zu erben vom Papa, mega mutig, aber beim Notar und hat eine Unterschrift geleistet. Applaus. Ich glaube, wenn man sich das einmal bewusst macht und sieht so, hey, ich arbeite ja eigentlich gar nicht so richtig für mich selber, sondern für meinen Chef und dann das Geld, was ich mir nach Hause nehme, das schenke ich meinem Vermieter auch noch. Dankeschön dafür, dass du ein Haus von Papa geerbt hast. Dann wird auch dieser Gedanke von Arbeitskämpfen meiner Meinung nach einfacher. Denn fair ist das nicht. Punkt. So.
Das ist der eine Punkt. Der andere, das macht mich immer so wahnsinnig, wenn du, was du gerade ansprichst, diese Geschichte, dass die KapitalistInnen, die Unternehmen haben, die tragen ja das Risiko und die waren so mutig, eine Firma zu gründen. Wir müssen uns bewusst machen, was für ein Risiko diese Menschen tatsächlich tragen. Denn ja, sie tragen ein Risiko. Dieses Risiko besteht darin, dass sie im schlimmsten Fall ihr Unternehmen pleite geht und sie damit dazu gezwungen sind, in die Lohnarbeit zu gehen. So wie wir alle. Und dadurch, dass diese Gleichung aufgemacht wird, dass das ja absolut unzumutbar ist, dass die Herrschaften KapitalistInnen in der Lohnarbeit enden, sollte uns relativ klar werden, dass die Verhältnisse, in denen wir alle stecken, die sind, die als unzumutbar betitelt werden. Und dass aber andere Menschen, weil sie die Herrschaften KapitalistInnen sind, das unter keinen Umständen jemals tun sollten, weil Dings. Und also wenn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es dir so geht wie mir jetzt, dann müssen wir mal reden.
Da hast du Pech.
Ja, also ganz ehrlich, weil ja, der Punkt ist, entweder geht es uns tatsächlich so schlecht, dass das unzumutbar ist, dann müssen wir daran was ändern. Okay. Oder uns geht's doch nicht so schlecht, das was ja von den entsprechenden liberalen Kräften gerne behauptet wird, dann wäre es nicht schlimm, wenn Menschen dorthin zurückfallen.
Ja, und am Ende des Tages, wenn du es dir mit deiner Firma mit Hunderten von Angestellten nicht leisten kannst, deine Angestellten angemessen zu bezahlen, dann ist deine Firma halt scheiße. Dann hast du halt Pech. So, sorry. Dann musst du halt nicht rumjaulen so. Dann hast du halt Scheiße gebaut. Und dann hast du es vielleicht auch nicht verdient, eine Firma zu haben. Und auch da wieder, ne? Wenn wir jetzt eine Firma nehmen und die würde durch 200 geteilt werden und jeder hätte seinen Anteil an dieser Firma, dann würde so eine Firma, und da bin ich mir sicher, wesentlich lohnender geführt werden, denn dann würde ja auch diese ganze ganze Argumentation mit, wenn wir die Reichen besteuern, dann gehen sie ins Ausland. Das würde wegfallen, denn niemand möchte sich ja seinen eigenen Arbeitsplatz wegnehmen. Aber da mache ich ein Thema auf, was schon wesentlich größer ist als Streiks und die Lohnpreisspirale. Mehr Genossenschaften, so.
Ja, einerseits ja, voll. Gleichzeitig müssen wir uns dabei natürlich auch bewusst sein, dass systemisch genau solche Strukturen ja eher nicht gewollt sind. Also müssen wir uns da nur klar halten, weil genau aus diesem Grund systemisch dagegen gearbeitet wird, dass Arbeitende ihre eigenen Betriebe führen und die Konkurrenzfähigkeit dann solcher Unternehmen einfach massiv durch systemische Gegebenheiten künstlich angegriffen werden.
100% ist. Aber lass nicht dahin abbiegen, dann kommen wir wieder wo ganz anders raus.
Das ist wahr.
Ich glaube, am Ende des Tages haben wir ganz gut dargestellt, dass erstens die Lohnpreisspirale absoluter Humbug ist und zweitens Schwachsinn, der nicht haltbar ist. Und zweitens, bitte jeder und jede einzelne von euch, die hier gerade zuhören, mal bitte jetzt schnell einen Antrag auf Gewerkschaftsmitgliedschaft stellen. So, ich bin bei der Verdi. Ich muss das zwar noch nie in Anspruch nehmen, aber wer weiß, wo ich lande in meinem Leben.
Ich bin auch Mitglied von Verdi und der FAU.
Doppelgewerkschaftet.
So. Das, doppeltes Streikgeld schmeckt. Nein. Hatte ich tatsächlich auch noch nie, dass ich es in der Form in Anspruch nehmen musste. Aber auch aus Gründen der Solidarität halte ich das für wichtig. Aber ja, bitte seht zu, dass ihr euch gewerkschaftlich organisiert. Es ist einfach unfassbar wichtig, gerade so pathetisch es klingt in Zeiten wie diesen.
100%, denn wenn, also das ist ja auch die Sache, ne, wenn wir wirklich in den Arbeitskampf kommen und auch gemeinschaftlich und in großer Zahl in den Arbeitskampf kommen, dann kann uns Friedrich Merz auch so viel drohen, wie er will, denn wir sind in der Tat mehr. Also auch das muss man sich immer bewusst machen. Wir sind mehr und wir haben die Zügel in der Hand, wenn wir es denn nun so wollen.
So, Flecktarnfritze. so viel dazu. Wir hatten, nur damit uns das nicht untergeht, anfangs noch angekündigt, dass wir noch kurz auf das Ergebnis des TVÖD-Streiks beziehungsweise neuen Tarifergebnisses eingehen. Ich muss an der Stelle gestehen, ich habe das Ergebnis nicht zu 100% zur Hand und gelesen, aber ich kenne die ungefähren Eckdaten, was für mich persönlich tatsächlich der große Kritikpunkt, um es so zu nennen, ist die Tatsache, dass er einfach eine sehr lange Laufzeit hat, dieser Tarifvertrag. Der ist von den Lohnverbesserungen, die enthalten sind, ist der durchaus anständig und das ist ein Ergebnis, das man so stehen lassen kann, aber die lange Laufzeit, die macht mir tatsächlich zu schaffen, weil es einerseits natürlich dazu führt, dass die Lohnverbesserungen, dadurch, dass die so gestreckt auftreten, insgesamt nur minimal über der Inflation liegen. Das heißt, real haben wir hier nur dezente Verbesserungen, was mich daran aber tatsächlich noch wesentlich mehr stört, ist, dass Verdi sich damit selbst so ein Stück weit in meiner Wahrnehmung schadet, weil wir jetzt einfach einen sehr langen Zeitraum haben, in dem die Gewerkschaft in den Betrieben bzw. im öffentlichen Dienst effektiv nicht mehr vorkommen wird. Und das halte ich für schwierig. Da würde ich persönlich es für wesentlich klüger halten, Tarifverträge anzustreben, die meinetwegen auch eine geringere Lohnverbesserung haben, die aber eine erheblich kürzere Laufzeit mitbringen.
Ja, Dem habe ich nicht allzu viel hinzuzufügen. Ich glaube, es wäre für alle Beteiligten angenehm, besser und angemessener gewesen, es eben nicht über 3 Jahre zu ziehen, sondern gegebenenfalls ja sogar noch bessere Konditionen in 1 Jahr oder in 1,5 Jahren erkämpfen zu können. Insbesondere beunruhigt mich das ein bisschen eben im Hinblick auf die momentane Regierung und die ganzen Umschläge, die dort gerade passieren, denn ich empfinde das alles gerade als sehr unsicher. Und was in 3 Jahren ist, so wir sprechen dann von der Zeit, wo die nächste Bundestagswahl ansteht, im besten Fall. Wer weiß, was bis dahin noch für ein Kack passiert. Und ich fände es sehr, sehr schade für die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, wenn sie jetzt ihre Möglichkeiten in der Hinsicht verwirkt hätten, sich dann noch mehr gegenzustellen. Aber wer weiß, vielleicht wird ja auch alles gar nicht so schlimm.
Ja, schauen wir mal. Zum Abschluss noch was ganz anderes, weil mir das gerade random in den Kopf kommt, von wegen vielleicht wird ja alles gar nicht so schlimm. Ich habe heute das Fürchterlichste gesehen seit langem. Bei der SPD-Fraktion im Bundestag, weißt du, wer da zu Gast war?
Oh Gott, nein, wer war da zu Gast?
Alexandria Ocasio-Cortez, die große Hoffnung der linken US-DemokratInnen.
Nein, ich habe gesehen, dass die auch, also dass Ines Schwertner auf jeden Fall auch ein Gespräch mit ihr geführt hat. Aber ja, ich meine, vielleicht ist es dort drüben in Amerika noch nicht angekommen, dass die SPD tatsächlich keine Arbeiterpartei ist. Oder hier ist noch nicht angekommen, dass AOC tatsächlich gar nicht so eine krasse Linke ist. Wer weiß, vielleicht beides ein bisschen.
Who knows?
Ich muss ehrlich sagen, naja. AOC war ja vor einigen Jahren so, dass der Engel in den USA, den alle Demokratinnen und Linksliberale so ein bisschen angebetet haben. Und zu der Zeit gab es sehr viele Vergleiche zu Sarah Wagenknecht, also AOC und Sarah Wagenknecht. Und das möchte ich einfach mal so stehen lassen.
Lassen wir unkommentiert so stehen, ja. ist das böse? Ja. Ja, belassen wir es dabei. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Versprochen.
Diesmal wirklich?
Genau, versprochen, dass es nicht wieder zu ähnlichen Vorkommnissen kommen wird. Und schreibt uns auch gerne mal in sämtlichen Podcast-Portalen und auch auf YouTube in die Kommentare, was ihr euch denn als Entschädigung von uns für diese Woche der Pause wünscht, welche Themen dürfen wir denn um euretwillen mal behandeln, und dann wünschen wir euch eine wundervolle Woche und hören uns nächsten Donnerstag wieder.
Passt sehr gut auf euch auf und lasst euch nicht in Audis ablichten. Ich habe gehört, das kommt nicht so gut.
Freundschaft!
Tschüss!